Thema Not for the Masses. Das Problem ist bekannt. Wir haben einfach zu wenig IPv4-Adressen und wünschen uns IPv6. Okay, in unserem kleinen privaten Heimnetz, da können wir das noch mit so einem Plastikteil realisieren. Aber wenn es so mehrere tausend User betrifft, dann, was machen wir dann? Naja, wir nehmen ein ordentliches Stück proprietäre Hardware für viel Geld und das Thema ist erledigt. Aber was machen wir, wenn wir das Geld dafür nicht haben? Ja, dann brauchen wir erstmal ein gescheites Linux, NF-Tables und zwei Jungs wie die beiden mit reichlich Hirnschmalz, die sowas umsetzen. Wie sie das genau angestellt haben, dazu jetzt mehr von Simon und Felix. Viel Spaß!
Ja, hallo. Und ich würde auch noch mal kurz ein bisschen darauf eingehen, wer wir eigentlich sind. Und zwar kommen wir beide von der Arbeitsgemeinschaft Dresdner Studentennetz, was eine Studenteninitiative ist, die, die für Studenten von Studenten für Studenten Internet macht in den Wohnheimen hier in Dresden, nicht in allen, wobei wir perspektivisch versuchen, alle zu übernehmen. Und wir machen auch noch ein bisschen Hosting nebenher für andere Studenteninitiativen. Und ja, wir sind beide schon ein bisschen länger dabei. Und ja, würde ich jetzt.
Ja, vielleicht zur Erklärung nochmal. Ich bin Felix und das ist Simon.
Genau. Ein bisschen dazu, was wir heute besprechen werden. Erst gibt es eine kleine Einführung in NAT und auch generell in was eigentlich unser Problem ist und warum wir es brauchen. Dann gehen wir darauf ein, was wir für Anforderungen genau haben, was für Funktionen wir bereitstellen wollen für unsere Nutzer, Hardware-Software-Setup, dann so die Herausforderungen, die uns auf dem Weg über den Weg gelaufen sind und am Ende gehen wir so ein bisschen ganz tief ins Nerdige. Wir haben uns überlegt, wie man das Ganze halt perfekt optimieren kann, was man so alles noch rausholen kann. Ja, das ist dann eher für die Fortgeschrittenen am Ende.
Genau. Gleich kurz noch zur Einführung. Noch ein paar Infos zur AGDSN und wie wir da das Netz überhaupt betreiben, damit man so ein bisschen versteht, was wir da eigentlich genau gemacht haben und was wir da wollen. Aktuelle Nutzerzahlen sind ungefähr 3000. Perspektivisch ist die Hardware auf 6000 ausgelegt. Vielleicht gehen auch noch ein paar mehr. Es gibt aktuell eine statische IP-Adresse pro Nutzer. Und naja, wenn man Infrastruktur-WLAN anbieten möchte, wie wir das vorhaben und jetzt auch langsam dabei sind, ist es halt schwierig, dann jemandem irgendwie nur eine Adresse zuzuteilen. Müsste man halt was Dynamisches machen. Naja, und deswegen halt dann NAT, damit halt jeder mit mehreren Geräten ins Netz kann.
Genau. Ja, an sich könnte man das Ganze auch mit IPv6 lösen. Leider haben wir noch kein IPv6 und bei uns ist es auch ein bisschen komplizierter, welches zu kriegen.
Ich würde das etwas krasser formulieren. Eigentlich will man dieses Problem mit IPv6 lösen, aber naja. Leider sind wir da mit abhängig von der Uni und da hat das noch nicht funktioniert, dass wir irgendwie vernünftig an Netze rangekommen sind.
Genau, und selbst wenn wir ein V6-Netz hätten, damit man den Teil des Internets noch erreichen kann, in dem immer noch IPv4 gesprochen wird, müsste man trotzdem eine Form von NAT durchführen. Dann ein zweites Problem, was wir haben, neben dem, dass uns die Adressen ausgehen, ist, dass die Universität unseren Nutzern ein Datenvolumen vorschreibt. Das heißt, wir können die nicht unbegrenzt lange die perfekte Flatrate anbieten, sondern wir müssen nach einem bestimmten Datenvolumen sperren. Sperren deswegen, weil wir momentan keine Hardware haben, um Nutzer drosseln zu können, was eine deutlich schönere Lösung wäre. Idealerweise macht man Drosseln auf den Switchen, wo die Nutzer zuerst ins Netz kommen, gibt unsere Hardware leider nicht her. Deswegen wäre es schön, das Ganze dann zentral zu lösen, was halt, wenn man NAT-Gateways implementiert, da hat man halt so einen zentralen Punkt, wo man das dann durchführen kann.
Ja, das hat auch noch den Charme, dass man halt alle Geräte des Nutzers gleichzeitig auf eine Bandbreite begrenzen kann, halt nicht jedes Gerät einzeln. Ob das nun positiv oder negativ ist, hängt natürlich von der Perspektive ab, ob man Nutzer ist oder ob man Infrastrukturbetreiber ist. Ja, was haben wir uns dann für Lösungen überlegt? Okay, die offensichtliche natürlich, wir wollen NAT anbieten. und wir drosseln am zentralen Punkt, wie Simon gerade schon sagte. Dazu kommen natürlich noch ein paar mehr Anforderungen, wie zum Beispiel, dass es extrem schlecht wäre, wenn so ein Gerät ausfällt. Naja, dann sind halt 3 bzw. dann bis zu 6.000 Leute ohne Internet und das kann nicht das Ziel sein. Deswegen auf jeden Fall Auslegung auch auf Hochverfügbarkeit von den Geräten. Und ja, was auch sehr netter Nebeneffekt ist, ist, dass man halt dynamisch dann auch IP-Adressen mitnatten kann. Dazu aber später mehr.
Genau. Prinzipiell wollen wir eigentlich nur das bauen, was die meisten von uns schon zu Hause haben. So ein kleiner Heimrouter, der für einen WLAN macht, der für einen nattet. Und das Schöne an so einem Heimrouter ist, die ganzen Geräte sind alle in einer Layer-2-Domain. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch DHCP machen, ich kann direkt mit meinem Router reden. Und genau dieses Setup wollen wir an sich mit unserem WLAN auch nachbauen. Das heißt, anstatt die Leute in ein Layer-3-Netz zu sperren, wollen wir ihnen wirklich ein Layer-2-Netz anbieten, damit sie die Funktionalität, die sie im Moment haben, dass sie dann perspektivisch diesen Router zu Hause nicht mehr brauchen an ihrem Anschluss, sondern über unser Infrastruktur-WLAN rein können. Und alle, die mit demselben Anschluss reingehen, kommen halt ins selbe Layer-2-Netz.
Ja, das hat halt hauptsächlich auch den Charme, dass man, wenn man jetzt seinen Drucker per LAN angeschlossen hat und dann trotzdem in unserem Enterprise-WLAN dann drin ist, halt trotzdem ins gleiche Netz kommt und halt den Drucker auf Layer 2 sieht und dann solche Sachen noch funktionieren, wie direktes Drucken und so.
Genau. Andere Sachen, die der Heimrouter halt anbietet, ist, er nattet das ganze Netz auf einer IP, auf einer IP-Adresse. Das wollen wir halt auch haben, und zwar für jedes Nutzernetz. Jedes Nutzernetz wird auf genau eine IP genattet. Und eine weitere Funktionalität, die wir am Ende gern hätten, ist, dass im Moment haben wir ja statische IP-Adressen, das heißt, es ist relativ einfach, Dienste auch extern verfügbar zu machen. Man gibt den Leuten einfach die IP. Das fällt natürlich flach, sobald man NAT hat, weil man dann von außen sich nicht einfach mehr verbinden kann. Deswegen müssen wir auch noch eine Möglichkeit haben, Port-Forwardings einrichten zu können. Das geht auch zu Heimroutern auch immer. Genau. Jetzt gehen wir ein bisschen auf die Grundlagen ein. Was ist das eigentlich, dieses NAT? Das ist Network Address Translation und bedeutet an sich nur, dass man die Ziel- oder die Quelladresse von einem IP-Paket ersetzt. Und zwar durch ein anderes Netz. Meistens zum Beispiel, wenn wir jetzt das normale Heimnetz-Setup haben, da haben wir eine interne IP-Adresse, die nicht global routbar ist. Und deswegen übersetzen wir die auf eine externe IP-Adresse. Und dafür benötigen wir eine Verbindungszuordnung, dazu gleich mehr. Erstmal hier.
Ne? Ja. Das ist erstmal so ein grobes Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Die meisten haben das vielleicht schon mal gesehen, halt interne IP-Adressen über halt diese NAT-Tabelle, die dann auf den Geräten liegt, halt zu übersetzen auf externe Adressen und halt umgekehrt, wenn der Traffic zurückkommt.
Genau. Hier sieht man ja links in der Tabelle sind halt Netze. /24 hier und dann haben wir eine externe IP, auf die wir natten. Das ist zum Rausgehen relativ einfach, also da ist ja ganz klar, alle diese drei IP-Adressen werden auf diese eine externe IP-Adresse übersetzt. Das Problem hat man, wenn der Traffic dann zurückkommt, dann hat man jetzt irgendwie, kriegt man gerade ein Paket von Google, das hat diese externe IP natürlich drin, weil das an diesen Router adressiert ist. Und dann ist die Frage, ja, welcher von den dreien kriegt denn das Paket jetzt am Ende eigentlich? Und das ist der Part, wo es dann tricky wird. Und zwar muss ich der NAT-Router, das NAT-Gateway muss sich merken, welcher interne Client mit welchem externen eine Verbindung auf hat. Das macht er über die Zieladresse, über die Source-Adresse und über die jeweiligen Ports. Und dadurch kann das NAT-Gateway dann die Verbindung zuordnen, kann das Paket dieser Verbindung zuordnen und weiß dadurch, an welchen dieser drei Clients er das Paket zu schicken hat.
Ja, genau. Die werden halt einer Adresse dann zugeordnet. Sehen kann man hier ganz gut, wie sowas dann aussieht. Das ist halt letztendlich nur das, was gerade in der Tabelle stand. Source, Destination und Source Port und Zielport halt in dem jeweiligen Tupel gespeichert.
Genau, wir haben halt einen Tupel für ausgehend und einen Tupel für eingehend. Und das Ganze wird dann in einer Hashmap, wird das Ganze halt auf die Verbindung gemappt. Und dadurch ist dann auch direkt klar, welche IP zum Übersetzen genommen wird. Tatsächlich wird dieses initiale Regelwerk für NAT wird nur einmal durchlaufen, ganz am Anfang. Und danach wird einfach nur noch in diese Connection Tracking Table reingeguckt und anhand der Verbindung wird die Übersetzung gemacht. Das heißt, wenn man nachher zum Beispiel das Regelwerk ändert und die Verbindung noch existiert, werden immer noch die alten Regeln an sich angewendet.
Ja, womit haben wir das softwareseitig gelöst? IP-Tables sagt vielleicht einigen schon was, Firewalling unter Linux. Nachfolger ist NF-Tables, das bedient sich einiger netter neuer Funktionen, die das Ganze halt sehr viel angenehmer machen, als das Setup jetzt mit IP-Tables nachzubauen. Einfaches NUT-Mapping ist dann das, was wir da machen. Schön ist auch an NF-Tables, dass es Traffic-Shaping unterstützt. Bei IP-Tables war das etwas aufwendiger, wenn man halt wirklich Leute drosseln wollte. Dann musste man erstmal über Mängel Pakete markieren und dann vom externen Tool TC das Ganze drosseln lassen. Genau. Auch sehr schön ist, dass man inkrementell einzelne Regeln ersetzen kann, ohne dass alle Regeln neu gebaut werden müssen. Das ist bei IP-Tables so.
Ja, es wird dann vor allem dann spannend, wenn man auf einmal irgendwie 6000 Regeln da drin stehen hat für den Nutzer und dann ist halt blöd, wenn man das ganze Regelset ersetzen muss. Wenn ein Paket ankommt, dann hat man verschiedene Punkte, an denen man dieses Paket bearbeiten oder filtern oder übersetzen kann. Hier, das sind diese verschiedenen Netfilter-Hooks. Und zwischen diesen Hooks steht immer eine Routing-Entscheidung, also stehen Routing-Entscheidungen. Der obere Teil ist das, was passiert, wenn ein Paket an den eigentlichen Host adressiert ist. Und der untere Teil ist das, wo ein Paket weitergeleitet werden soll an einen anderen Host, wenn also der Linux-PC als Router fungiert. Und wenn wir ausgehenden Traffic haben, dann natten wir im Post-Routing. Das heißt, erst wird die Routing-Entscheidung getroffen anhand des inneren Paketes. Und erst nachdem alles feststeht, übersetzen wir das Paket. Und wenn ein Paket eingeht, dann übersetzen wir es im Pre-Routing, denn wir müssen es erst zurückübersetzen, um es danach an den richtigen internen Host routen zu können.
Ja, als kurzer Einblick, wie sieht sowas aus? Das ist jetzt vielleicht eher für die Leute interessant, die schon mal mit IP-Tables gearbeitet haben. Das macht sich halt mit den F-Tables sehr angenehm, dass es andere Datenstrukturen wie zum Beispiel Maps gibt, wo man einfach Einträge hinzufügen kann, im Gegensatz zu IP-Tables, wo das einfach einzelne Regeln in den Chains wären. Genau, so sieht das grob aus, hat man das mal gesehen. Tatsächlich ist es auch für das große Setup dann nicht viel komplizierter, bloß halt, dass die Elemente in den, also das, was da als Elements bezeichnet ist, halt dann 6000 Einträge beinhaltet und halt nicht nur einen. Ansonsten kann man da unten dann halt sehen, wie das im Post-Routing und im Pre-Routing aussieht. Da wird nämlich einfach dann die Map angewendet, also im Post-Routing. Ja, warum so kompliziert? Warum nicht einfacher? Zum Beispiel einfach auf einen Pool mappen. Das ist schon mal ein bisschen, also auf mehrere öffentliche IPs, alle intern irgendwie mappen und sich darum nicht scheren. Erstmal brauchen wir halt die Rückverfolgbarkeit, also dass halt wer hat welchen Traffic verursacht und dann wollen wir halt unterschiedliche Sachen noch ermöglichen, die Drosselung, die wurde ja schon angesprochen, Redundanz und halt diese Portweiterleitung, die hat der Simon auch schon erklärt.
Womit haben wir das Ganze dann realisiert? Wir haben dafür zwei größere Linux-Server, man sieht, die haben beide zwei CPUs und auch ganz gut Rechenpower damit, das braucht man auch. Auch ganz wichtig, man braucht einigermaßen viel Hauptspeicher, denn diese Connection-Tracking-Tabelle für ein paar hundert Nutzer ist noch relativ klein, aber sobald es dann in die Tausenden geht, wird die schnell sehr, sehr groß. Und natürlich wollen wir auch genug Durchsatz haben, das heißt, wir haben 10 Gigabit-Karten eingebaut, zwei Stück von SolarFlare, die jeweils zwei Ports haben. Ja, und damit kann man dann in beide Richtungen, also eingehend und ausgehend, jeweils 20 Gigabit machen und die beiden auch untereinander miteinander anschließen. Dazu gleich nochmal mehr.
Ja, also das dann tatsächlich auszuprobieren, ob wir dann wirklich mit dem Gerät auch die 20 Gigabit schaffen, ist tatsächlich relativ schwierig. Das ist dann eher was für wirklich das Ende des Produktivbetriebs. Da müssen wir mal schauen, wie weit wir die Kisten tatsächlich treiben können. Herausforderung, Anzahl der Verbindungen, es ist gerade schon ein bisschen angeklungen, die Connection-Tracking-Tabellen haben halt nur begrenzt viel Platz, limitiert einfach durch den Hauptspeicher der Systeme. Es sind ungefähr 300 Byte, die man halt pro Verbindung braucht, zu speichern. Und wenn man sich dann überlegt, naja, wenn man alle Kombinationen aus Ziel und Sourceport nimmt, wie viele Verbindungen kann denn eine einzelne IP aufmachen von innen? Naja, so ungefähr 4 Milliarden. Und wenn man dann überlegt, naja, 300 Byte pro Verbindung, 3,3 Millionen Verbindungen pro Gigabyte Hauptspeicher ungefähr. Wenn man das so zulässt, dass jeder einfach beliebig viele Verbindungen aufmachen kann, müllt man sich da ganz schnell den Hauptspeicher zu und dann funktioniert es für keinen mehr. Das heißt, man muss halt als Denial-of-Service-Verteidigung dann das Ganze limitieren.
Genau, das haben wir auch mal lokal ausprobiert. Dabei haben wir uns auch dann irgendwann mal selbst gedost, weil die Netzwerkkarten irgendwann auch keine Lust mehr hatten. Und wenn man sich das überlegt, also wir haben, glaube ich, 2 MB Traffic gehabt und haben beide Gateways damit lahmlegen können. Und das war wirklich einfach nur, jedes Paket hat halt eine andere Verbindung aufgemacht und dadurch war halt diese Tabelle voll. Jetzt ein bisschen zum Failover. Wir haben ja schon gerade angesprochen, dass wir die Gateways hoch verfügbar haben möchten. Heißt, wenn eins ausfällt, sollte das andere für es übernehmen und andersrum. Und dafür gibt es verschiedene Setups, die man fahren kann. Das erste ist Active Passive, das heißt, ein Gateway ist an, das andere ist im Standby und wartet darauf, dass das andere ausfällt und springt dann im Zweifel an. Das ist relativ einfach umzusetzen. Allerdings hat man das Problem, dass man halt irgendwie einen Server rumstehen hat, der nichts macht. Dann hat man noch die Möglichkeit, beide aktiv zu machen. Und da muss man nochmal unterscheiden zwischen synchronem und asynchronem Routing. Bei dem synchronen Routing hat man das Problem, hat man das Problem, dass man die Netze irgendwie aufteilen muss, die geroutet werden. Synchrones Routing bedeutet an sich, dass das Paket, das rausgeht, über denselben Weg auch wieder zurückgeroutet wird. Das Problem hierbei ist, wenn wir jetzt ein Paket haben und es geht über das Gateway A raus, dann wird in dieser Connection Tracking Tabelle angelegt, dass es diese Verbindung gibt, weil das Paket jetzt gerade rausgegangen ist. Und es muss dann synchronisiert werden zu unserem anderen Gateway. Und wenn das Paket jetzt aber auf dem anderen Gateway wieder reinkommt, auf Gateway B, dann kann es sein, dass es noch nicht synchronisiert ist und dann würde das eingehende Paket gedroppt werden, weil es halt die Verbindung noch nicht gibt. Das verhindern halt mal mit dem synchronen Routing, dass einfach jedes Paket, das über das Gateway rausgeht, muss auch genau über dieses Gateway wieder reingehen. Hat halt, es ist nicht so schön, dass man die Netze genau aufteilen muss, weil an sich möchte man irgendwie nach Load am besten das verteilen und nicht nach IPs, weil man nämlich das Netz einfach nur in der Mitte teilt, das heißt nicht, dass auch dann die Last genau in der Mitte geteilt ist. Das asynchrone Routing ist halt irgendwie schöner vom Konzept her, hat aber das Problem, dass man halt zwischen den beiden Gateways das in kürzester Zeit synchronisiert kriegen muss. Und das verursacht auch dann sehr viel Traffic und diese Tabellen müssen halt immer aktiv gehalten werden und ist deswegen ein Problem. Wir haben ein Setup, was so ein bisschen hacky ist, was funktioniert mit Asynchron. Das müssen wir dann noch gucken, ob es dann auch im Produktivbetrieb das überlebt oder nicht. Ansonsten müssen wir halt zu synchronem Routing zurückgehen.
Ja, also bis jetzt wirkt es eher so, als wäre das relativ instabil und ist halt sehr fehleranfällig. Da muss man schauen, ob wir das dann wirklich live so fahren können oder ob es uns dann unterm Hintern wegbricht.
Genau.
Ja, noch ein, zwei Worte zum Routing-Setup, beziehungsweise wie die Kisten angebunden sind. Routing ist vielleicht an der Stelle nicht ganz das exakte Wort. Wir benutzen BGP, das Border Gateway Protocol, an der Stelle. Es dient aber hauptsächlich halt zur Herstellung der Hochverfügbarkeit und nicht unbedingt, weil wir jetzt komplexe Routing-Entscheidungen dazu treffen haben auf den Geräten. Sondern es geht halt hauptsächlich darum, dass die Kisten bei uns im Netz mit Layer 3 dann angebunden sein sollen. Und naja, dann braucht man halt was sehr schnell reagieren kann, wenn eine der Boxen ausfällt oder Probleme macht. Und dafür haben wir dann extra BGP eingesetzt mit Health Checks, dass wir halt schauen, ob die Verbindungen da sind und wenn nicht halt schnell die Routen entfernt werden und es nur noch über ein Gateway geht. Genau, wie arbeitet die Software, die wir da drauf gebaut haben, zur Regelgenerierung? Es gibt halt einmal am Start eine Generierung, dass halt alle Einträge da sind. Und dann gibt es inkrementelle Updates, damit halt im Betrieb wir die Vorteile von NF-Tables da nutzen können und halt nicht immer die ganzen Tabellen irgendwie aktualisieren müssen oder so. Na genau. Und dann gibt es eine regelmäßige Konsistenzprüfung, damit halt diese inkrementellen Updates falls mal irgendwo eins verloren geht, was nicht der Fall sein sollte, aber wenn es doch passiert, dass es auffällt und dass das System sich an der Stelle selbst heilen kann. Ja, und dann haben wir halt noch unterschiedliche Datenstrukturen da reingebaut, um halt diese Übersetzung machen zu können, also diese unterschiedlichen Features bereitzustellen. Translations für die NAT-Übersetzung, Forwardings für die Portweiterleitung und Throttles fürs Drosseln. Genau, was benutzen wir im Hintergrund dann zur Signalisierung? RabbitMQ ist ein Message Broker, den benutzen wir, um halt Live-Updates dem System mitzuteilen. Und die Daten selbst werden in der Datenbank gehalten, die Übersetzung. Das heißt, also die Verwaltungssoftware signalisiert dann quasi den Gateways, dass sie sich Updates ziehen müssen und für was. Und die schauen dann an der Stelle in die Datenbank. Zur Signalisierung benutzen wir Callery, das ist eine Distributed Task Queue, hauptsächlich für Python-Zeugs, aber kann man auch an anderer Stelle benutzen. Genau, ja, das wäre dann so eine Skizze in etwa, wie das Ganze dann funktioniert. Es gibt halt das Konfigurations-Backend, was halt die Updates rausgeben kann und dann das NAT-Gateway, was halt in Datenquellen nachschauen kann, was dann jetzt letztendlich die Übersetzungen sind, die umgesetzt werden sollen. Genau, auf die Datenbank können die Gateways nur lesend zugreifen. Das ist auch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, relativ naheliegend. Die sollen halt keine Änderungen daran vornehmen, was konfiguriert wird, sondern einfach nur umsetzen. Ja, mehrere Datenquellen sind möglich. Das heißt, man könnte halt das, oder man kann, und das tun wir tatsächlich auch, dann das Setup aufteilen in halt unterschiedliche Netzbereiche, die unterschiedlich gehandhabt haben werden sollen. Zum Beispiel halt statische Einträge, Roaming, wenn halt jemand sich spontan irgendwo anschließt, wo jetzt halt sein Heimnetz nicht verfügbar ist, dass wir das halt auch abbilden können und dass er dann trotzdem auf seine öffentliche IP genattet werden kann. Komplett dynamische Bereiche für irgendwas, wo es vielleicht ganz andere Netze gibt oder einfach, wenn es unterschiedliche Nutzerbasen sind, die ins Netz wollen. Ja, noch einmal kurz so ein Ablauf. Wie funktioniert das, wenn jetzt so ein Update wirklich dadurch propagiert werden soll? Die Verwaltungssoftware ändert den Datensatz in der DB. Dann wird halt über den Broker das Update signalisiert. Und naja, dann fragt halt das Gateway an in der Datenbank und spielt das Update ein. Datenhaltung passiert da ausschließlich in der Datenbank. Das hat halt den Vorteil, dass über den Message Broker halt sehr schnell Updates durchpropagiert werden können, aber es trotzdem eine autoritative Datenquelle gibt und da nicht irgendwie unterschiedliche Daten durchkommen können. Genau.
Okay, dann kommt jetzt noch ein bisschen der Teil, wo wir uns überlegt haben, wie wir das Ganze optimieren können, weil wir hätten ja gern, dass es auch irgendwie effizient ist. Und eine Sache, die man sehr früh machen kann, ist, die Netzwerkkarten haben bestimmte Buffergrößen, aber im System ist nicht unbedingt immer die maximale Buffergröße eingestellt. Das heißt, die kann man erhöhen. Das heißt, mehr Pakete können gleichzeitig im Buffer gehalten werden. Und eine andere Sache, die wir deaktiviert haben, ist Ethernet Flow Control. Was halt dazu, Ethernet Flow Control ist an sich dafür da, dass wenn so ein Paket ankommt, und man hat ja jetzt heutzutage größtenteils Multikernsysteme, dass das Paket auf einen bestimmten Kern gematcht wird. Und zwar idealerweise auf den Kern, auf dem die Software läuft, an die das Paket adressiert ist. Da wir aber halt mit dem Kernel arbeiten und das ganze Nutting im Kernel passiert, ist es relativ egal, auf welchen Kern man das Paket weiterleitet. Deswegen kann man das auch ausmachen, weil das kommt einem im Zweifel nur in die Quere. Und bei so Netzwerkkarten muss man auch gucken, dass man, wenn man jetzt halt 10 Gigabit-Karten hat und jetzt nicht gerade die normalen Consumer-Karten, dass man halt ja, auch immer guckt, dass man die aktuellsten Treiber hat. Da hatten wir mal das Problem mit, dass dann halt die Netzwerkkarten dann irgendwann nicht mehr wollten. Ja, muss man ein bisschen drauf achten. Es bedient sich leider nicht ganz so angenehm wie bei einer normalen Consumer-Karte, wo man nicht so viel drüber nachdenken muss. Dann haben wir die Connection-Tracking-Table ein bisschen aufgebohrt. Zum einen haben wir erhöht, wie viele maximale Einträge man haben kann und haben einen sinnvollen Wert für die Größe unseres Hauptspeichers gewählt. Und dann haben wir ganz wichtig die Verbindungstimeouts reduziert, denn eine Möglichkeit, um halt zu verhindern, dass
die Connection-Tracking-Tabelle vollläuft.
Genau. ist halt dafür zu sorgen, dass die Timeouts geringer sind. Ich glaube, das haben wir eben vergessen zu sagen, wie wir eigentlich dafür sorgen, dass dieser DOS nicht funktioniert. Und zwar, was wir machen, ist, wenn Nutzer neue Verbindungen aufbauen, gucken wir, wie viele Verbindungen sie schon haben. Und im Zweifel wird dann diese neue Verbindung blockiert. Das ist einfach dafür da, dass halt die Leute die Connection Tracking Table nicht alleine vollschreiben können.
Ja, also das Limit ist so hoch gewählt, dass es in der Praxis niemanden, der jetzt nicht gerade einen DOS-Angriff fährt, stören sollte.
Genau. Dann für den Kernel kann man noch ein paar Optimierungen machen. Und zwar hat eine Netzwerkkarte sogenannte Receive Queues. Und wenn so eine Queue voll ist oder wenn ein Timer abgelaufen ist, dann wird ein Interrupt gefeuert und der Kernel, die Pakete werden an den Kernel weitergeleitet und der verarbeitet die dann. Normalerweise werden diese IRQs, diese Interrupts, auch verteilt auf alle Kerne. Hier kann man aber einfach ein statisches Mapping machen, das heißt, jede IRQ wird genau auf einen Kern zugewiesen. Das heißt, hier muss keine Entscheidung gefällt werden, auf welchen Kern das jetzt weitergeleitet wird. Man sollte es halt gleichmäßig verteilen, aber ansonsten genau, kann man damit halt die ganzen Interrupts besser verteilen und hat dann kein dynamisches System mehr, was einem im Zweifel noch um die Ohren fliegen kann, wenn mal ein bisschen mehr Pakete ankommen. Und das andere, was man erhöhen kann, ist das NetDev Budget, was an sich einfach die Anzahl der Pakete ist, die gleichzeitig verarbeitet werden können in einem Interrupt. Das kann man einfach hochsetzen und dann, da wir eh in der Regel im Kernel sein sollten, können wir auch da möglichst viele Pakete auf einmal abarbeiten, was halt hoffentlich die Interrupts ein bisschen niedriger hält.
Genau, dann noch der Datenabgleich, also diese selbstständige Konsistenzprüfung, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Das ist tatsächlich auch hier unter Optimierung geführt, weil aufgefallen ist, dass das vielleicht nicht immer so gut funktioniert, wie man gerne möchte mit dem Message Broker. Und naja, damit man halt die Heilung hat, Vermeidung von Inkonsistenzen gegenüber dem, was nun auf den Gateways konfiguriert ist und dem, was nun in der Datenbank drinsteht. Und halt die Möglichkeit, dass das System sich an der Stelle selbst heilen kann. Also halt regelmäßig guckt, stimmt das, was konfiguriert ist mit dem, was da drin steht, und wenn halt nicht, den Diff quasi selbstständig anwendet.
Ja, und das wäre es auch schon soweit. Wir würden uns noch gern bei Richard, Sebastian und Florian bedanken. Die haben auch ganz viel an dem System mit rumgebaut. Und für die, die es noch mal ein bisschen im Detail interessiert, wir haben eine Dokumentation für das Ganze geschrieben, denn wir haben das auch nebenher noch als Uni-Projekt gemacht. Und da sollten wir noch ein paar Seiten abgeben. Die kann man sich auch noch online angucken, falls es wen interessiert, dort zu finden.
Genau.
Das wäre es soweit von uns. Und ja, ich denke, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen.
Jo.
Ja, da haben wir schon die erste.
Zu den Denial-of-Service-Angriffen habe ich also zwei Fragen eigentlich. Die eine ist jetzt, wegen den Denial-of-Service-Angriffen verstehe ich nie, wieso das jetzt schlecht ist, wenn ich als Denial-of-Service-Angreifer was machen will, wenn der Timeout kurz ist. Ich stelle mir das so vor, dass wenn ein kurzer Timeout ist, habe ich hier brauche ich weniger Zeit, um auf die Verbindung zu warten und könnte doch als Angreifer in gleicher Zeit mehr Verbindung aufmachen. Wieso ist da also ein kurzer Timeout jetzt doch für mich als Denial-of-Service-Angreifer schlechter? Die zweite Frage habe ich jetzt vergessen, dann bleibst du erstmal bei dahin.
Ja, das mit den Timeouts ist gar nicht mal so sehr für den Denial-of-Service wichtig, da ist eher das Limitieren der Verbindungen, dass halt Leute nicht mehr als zum Beispiel irgendwie 1000 Verbindungen aufbauen können, wichtig. Der Timeout ist einfach nur dafür wichtig, dass halt, ich glaube, der normale Timeout ist, dass eine Verbindung 3 Stunden oder so vorgehalten wird. Das heißt, irgendjemand geht offline und dann bleibt die Verbindung noch 3 Stunden bei uns in der Datenbank stehen. Bei vielen Nutzern ist das halt einfach ein großer Load, der da zusammenkommt.
Ja, also das ist eher als Performance-Optimierung zu sehen, als wirklich als Denial-of-Service-Schutz dann an der Stelle. Das ist wirklich halt die Limitierung der Connections pro IP-Bereich, also pro privatem Subnetz, was dann da für Sicherheit sorgen soll. Es geht an der Stelle auch immer darum, dass es halt, dass jemand von intern probiert, das zu DOSen, weil von extern bekommt man ja auch überhaupt keine neuen Einträge in diese Connection-Tracking-Tabelle rein und kann somit an der Stelle auch nicht angreifen.
Sei denn, es gibt ein Port-Forwarding, da klar. Kann man auch wieder von extern.
Jetzt fällt mir die zweite Frage wieder ein. Und zwar ist das jetzt mit der Paketübersetzung da, wenn jetzt also drei Rechner, nehmen wir die drei Nutzer vom Anfang her mal. Der Nutzer 1 hat jetzt ein Paket geschickt über IP-Adresse X1 und die wird übersetzt in IP-Adresse Z1 und wird das Paket verschickt. Wie, jetzt habe ich das richtig verstanden, dass dann in der Connection-Tabelle dort dann die Nummer von dem Paket steht und dass das Paket nur die Nummer hat und aufgrund der Nummer dann wieder erkannt wird? Oder wird da die IP-Adresse mitgeschickt dass das Paket die IP-Adresse des Absenders mit enthält? Wie ist das?
Na, hier nochmal ein Beispiel. Also wir haben, das ist unsere interne IP, die 164.0.10 und die übersetzen wir auf die 192 bla 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 und die Ports hier hinten sind zum einen wichtig, der Source-Port und der Destination-Port. Und hier sieht man, die sind genau andersrum jetzt, weil das Paket ja jetzt wieder reinkommt. Das heißt, Destination ist andersrum. Hier ist unsere Destination und das ist die externe IP, mit der wir geredet haben. Und dadurch, dass wir unser Paket genau dieses Tupel erfüllt, an dieser IP und mit diesem Port geschickt wurde, können wir zuordnen, dass es zu der Verbindung gehört, die von unserem internen Nutzer geschickt wurde. Und damit wissen wir, okay, das war diese interne Verbindung, wir müssen die Source-IP durch diese Source-IP ersetzen und dann können wir das danach routen und an den Nutzer schicken. Ja, die Portnummer genau. Und die IP zusammen.
Es ist die Kombination, tatsächlich wird da dann ein Hash drüber gebildet und dann ist es letztendlich eine Hash-Map, in der nachgeschaut wird.
Haben wir weitere Fragen?
Es gab ja so eine ähnliche Sache mit dem Hausnetz von Astro heute. Der hat da ja zum Beispiel auf seine Unzufriedenheit so mit SaltStack verwendet. Ihr habt bei Rabbit im Queue davon gesprochen, dass ihr da Messages an die Systemverwaltung schickt. Was nutzt ihr wie irgendwie da?
Also als Systemverwaltungssoftware jetzt oder im Hintergrund? Das ist tatsächlich eine selbstgeschriebene Software auch. Die ist in Python geschrieben, befindet sich auch bei uns auf GitHub. Kann man auch reinschauen. Da wir halt diesen Sonderfall haben, dass wir unter anderem eine externe IP pro Nutzer haben und auch ein privates Netz dann, konnten wir keine Standardsoftware einsetzen oder andere Projekte, die es da so gibt, wie zum Beispiel PacketFans als Netzwerkzugangslösung oder sowas ähnliches. Sondern wir haben da halt ein paar spezielle Anforderungen, die halt mit keiner Software, die wir da gefunden haben, abzubilden ist. Und deswegen haben wir da halt unser eigenes Softwareprojekt für. Das ist dann quasi eine Nutzerverwaltung mit Finanzverwaltung. Und letztendlich kann man dann daraus auch die Mappings generieren. Ach so, genau. Und mit der Broker-Signalisierung ist es tatsächlich eigentlich eine Sache in eine Richtung. Also die Verwaltung teilt halt den Gateways mit, was sie zu tun haben, aber andersrum geht da eigentlich nichts durch. Es sei denn, also weil die Geräte halt nur Konfiguration umsetzen müssen und nicht irgendwas anderes tun müssen. Also höchstens im Fehlerfall wird da vielleicht zurückgemeldet, dass halt was nicht funktioniert hat.
Haben wir weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Dann schönen Dank fürs Zuhören und jetzt hätte ich gerne einen donnernden Applaus für die zwei.